Den Vortrag anzuzeigen, den wir heute Abend hören werden. Er trägt den Titel Wagnis der Identität, Überlegungen zum Werke Edzard Schapers. Herr Dr. Wörter, der zu uns sprechen wird, ist Doktor der Theologie, arbeitet seit einigen Jahren als Lehrer am Gymnasium. Er ist zurzeit Medienpädagoge an der Medienstelle der Erzdiözese München-Freising. Seit etwa anderthalb Jahren beschäftigt sich Herr Dr. Wörter mit dem Werke Schapers. In diesem Band von 422 Seiten hat er eine Biografie Schapers in Prosastücken gestaltet. Die Texte stammen aus vier Schaffensbereichen: aus dem Roman, aus der Erzählung, aus den dramatischen Szenen und den Essays. Jedem dieser Abschnitte geht ein Einführungstext voraus. Unter dem Titel Der verschollene Kontinent ist in diesem Buche auch ein Essay von Professor Dr. Werner Ross aus München vorangestellt. Professor Ross, Hochschullehrer für vergleichende Literaturgeschichte und Literaturkritik, Leiter des Goethe-Instituts und Literaturkritiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, schreibt darin Wesentliches zum Schaffen von Edzard Schaper. Es muss nicht gesagt werden, dass ein Buch wie Grenzlinien auch mit biografischen Angaben und mit einem Werkverzeichnis ausgestattet ist und dass der Artemis Verlag erfolgreich sich alle Mühe gegeben hat, grafisch und technischer Hinsicht Vorbildliches zu machen. Wir kennen den Artemis Verlag seit langem als ein Haus, das in der Herausgabe antiker und auch großer Weltliteratur eine führende Stellung einnimmt. Herr Dr. Wörter wird uns nun sicher sagen, welches die Leitideen sind, die er in seinem Werk und in seiner Werkauswahl verfolgt hat. Darf ich Ihnen, Herr Dr. Wörter, das Wort erteilen? Dankeschön.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, als ich vor etwa eineinhalb Jahren eingeladen wurde, eine Auswahl aus dem Werk Edzard Schapers herauszugeben, zögerte ich. Dieses Zögern hatte seinen Grund nicht nur in der mangelhaften Kenntnis seines Werks, sondern auch in dem klischeehaften Bild, das ich mir von Schaper machte. Natürlich war mir Schaper ein Begriff, ein Name, der stets dann fiel, wenn von christlicher Literatur die Rede war. Und man Schaper gemeinsam mit Reinhold Schneider, Elisabeth Langgässer, Stefan Andres oder Werner Bergengrün als Kronzeugen für diese literarische Tradition herbeirief. Bekannt war mir auch der Titel seines ersten großen Erfolgs, des Romans Die sterbende Kirche. Und schon dieser Titel schien mir nahezulegen, dass es sich um eine apologetische, vielleicht auch frömmelnde Literatur handeln müsse, die heute wohl theologisch wie literarisch überholt sei. Hinzu kam der vage Verdacht, Schaper vertrete einen pauschalen Antikommunismus, wie er in der Zeit des Kalten Krieges Konjunktur hatte. Ein Verdacht, der ihn besonders in den sich als fortschrittlich verstehenden Kreisen diskreditierte. Wenn Schaper beispielsweise in Elisabeth Endres Literaturgeschichte, die Literatur der Adenauerzeit, mit keinem Wort erwähnt wird, dürfte das auf dieses, wie man heute sagt, Image zurückzuführen sein. In mir regten sich nun aber doch der Widerspruch gegen das kritiklos übernommene Bild und der Wunsch, es einer genaueren Prüfung zu unterziehen. Es erschien mir auch reizvoll, mich auf das Abenteuer der Entdeckung eines Schriftstellers einzulassen, der ein unbekannter Kontinent für mich war. Ausschlaggebend für meine Zusage war aber letztlich ein langjähriger Freund und Begleiter Schapers, der gerade meine Unkenntnis und Distanziertheit als Chance verstand. Ich könne, so meinte er, als Leser und wählend Urteilender aus einer jüngeren Generation eher neues Interesse für Schaper wecken, als jemand, der schon eine feste Meinung über ihn habe. Ich ließ mich überzeugen, machte mich an die Arbeit und so kam denn die jetzt vorliegende Auswahl unter dem Titel Grenzlinien zustande. Eine Auswahl, getroffen von einem Leser, dem der Untergang des Baltikum, der nationalsozialistische Terror, die Kirchenverfolgung im Osten, Krieg, Flucht und Vertreibung nur vermittelte Erfahrungen, also Geschichte sind, wenn auch diese Geschichte noch sehr nahe ist und mit ihren Folgen die Zukunft bedroht. Mein Bezug zu Schaper wird sich daher unterscheiden von jenem einer älteren Generation, für welche diese Schrecken nicht bloße Information, sondern lebendige Erinnerung sind. Ich erhebe jedoch nicht den Anspruch, einen anderen, einen neuen Schaper entdecken zu wollen. Ich möchte Ihnen an einigen Beispielen verdeutlichen, was meine Faszination an seinem Werk begründete. Es sind Beobachtungen, die mir im Lauf der Lektüre Schapers besonders wichtig geworden sind. Dabei möchte ich heute Abend den Akzent eher auf die inhaltliche als auf die nur literarische Dimension des Schaperschen Werkes legen, obwohl über die Kraft seiner Sprache, seinen Stil, seine meisterliche Erzählkunst sehr vieles zu sagen wäre. Das Problem der menschlichen Identität, Schapers Sicht des Christentums und sein Verhältnis zum Judentum scheinen mir heute die Zugänge zu seinem Werk zu sein, die besonderes Interesse verdienen. Das erste Schlüsselerlebnis bei meiner Lektüre war die Erzählung Hinter den Linien, deren vieldeutiger Titel in mehrfacher Hinsicht Schapers Werk, aber auch seine Biografie charakterisiert. Mitterhusen, ein finnischer Offizier, wird Ende der 30er Jahre in die Sowjetunion eingeschleust, um die immer deutlicher werdenden Kriegsvorbereitungen gegen Finnland auszukundschaften. Mit sich selbst uneins und einem bürgerlichen Leben entfremdet, sieht Mitterhusen in der Agententätigkeit zunächst einfach die Möglichkeit, seinem eigenen Ich und den wenigen noch bestehenden menschlichen Beziehungen zu entfliehen. Aber das persönliche Problem verschärft sich, weil die eigene und die angenommene Identität sich überlagern und Mitterhusen sich keine Rechenschaft mehr zu geben vermag, welchen Sinn seine Existenz hat. Erst in der Begegnung mit dem Christen Agafonow erkennt er, dass er sich seine eigene Identität nicht selbst garantieren kann. Sie kommt ihm zu, aber im Moment der Reflexion entzieht sie sich bereits wieder. In einem radikalen Entschluss gibt Mitterhusen sich ganz auf und überlässt sich der absoluten Offenheit seiner Existenz, bereit, der zu werden, der er nicht ist. Als er für einen Transport Häftlinge selektieren soll, verliert er sich in einem unbeachteten Augenblick unter die Gefangenen und wird namenlos wie sie. Schaper entwirft in Hinter den Linien ein Gegenbild zum Götzen Selbstverwirklichung, der die Gegenwart beherrscht und dem Fremden und der Fremde keine Chance mehr lässt, Menschen zu verwandeln und mit dem zu konfrontieren, was sich ihren Begriffsrastern entzieht. Das Evangelienwort, wer sein Leben zu bewahren sucht, wird es verlieren, wer es dagegen verliert, wird es gewinnen, findet in Mitterhusen eine zeitgemäße Gestaltung, die ihn zur Präfiguration einer christlichen Spiritualität macht, die sich nicht durch Askese, sondern durch Einlassen auf die Welt in allen ihren Aspekten realisiert. Weltläufigkeit und Frömmigkeit verbinden sich in Mitterhusens Verzicht auf Selbstverwirklichung zu einer Demut, die frei ist von Koketterie. Sein Wagnis, die Linien des eigenen Selbstverständnisses zu überschreiten, befreit ihn zu sich selbst. Die Erzählung hinter den Linien ist nicht nur psychologisch stimmig, sie ist, wie alle anderen Werke Schapers auch, auf theologischem Hintergrund zu lesen. Der wichtigste theologische Satz, auf den sich Schaper immer wieder bezieht, hält fest, dass der Mensch ad imaginem et similitudinem Dei geschaffen sei, nach Gottes Bild und zur Gottähnlichkeit hin. Die Identität des Menschen wird nach diesem Verständnis von dem her begriffen, was sich dem Menschen entzieht. Der Mensch kommt zu sich selbst durch sein Ausgreifen und Vertrauen auf das, wovon er herkommt und worüber er nicht verfügt. Man würde Schaper verkennen, wenn man ihm unterstellte, er stülpe seiner Kunst und damit seinen literarischen Gestalten willkürlich eine christliche Anthropologie über. Seiner Meinung nach trifft diese Anthropologie das Wesen des Menschen und ist, insofern sie den Menschen angemessen beschreibt, der Schlüssel zu seinem Verständnis. Ein Mensch kommt zu sich selbst, indem er in geschichtlichen Entscheidungen immer neue Grenzen überschreitet und vorgegebene Horizonte verlässt, ohne den alles umfassenden Horizont, von dem auch seine Existenz umfangen ist, einholen zu können. Die Freiheit des Gefangenen und die Macht der Ohnmächtigen besteht in dieser Unverfügbarkeit der Herkunft und Zukunft des Menschen, und sie macht seine Würde aus. Sie kann keinem Menschen durch andere Menschen entzogen werden, obwohl das Schicksal der Gedemütigten und Gefolterten das Gegenteil zu beweisen scheint. Schaper ist die Fragwürdigkeit und Gefährdetheit menschlicher Identität bewusst. Er nennt die Zerstörung menschlicher Identität, sei es durch Folter, Gehirnwäsche oder ideologische Indoktrination, das Martyrium der Lüge. Es ist ein Martyrium, weil Menschen mit subtiler oder brutaler Gewalt sich selbst so entfremdet werden, dass sie eine Erlogene als ihre wahre Identität anerkennen. Im Horizont eines solchen Martyriums behauptet die Rede von der Gottebenbildlichkeit des Menschen für Schaper die unverlierbare Würde des Menschen auch noch in seiner Zerstörung. Sie sagt aus, wer der gedemütigte Mensch vor Gott und den Mitmenschen wirklich ist. Psychologisch betrachtet hat er seine Identität verloren. Theologisch wird sie weiterhin festgehalten. Allein die Überzeugung von der Geltung dieser Unterscheidung bewahrt Schaper angesichts der erfahrenen Realitäten vor der Verzweiflung, deren drohender Schatten fast überall auf seinem Werk liegt. Das Evangelienwort, wer sein Leben verliert, wird es gewinnen, bekommt so den tiefen Sinn einer Hoffnung, die wieder alle Hoffnung ist. Schaper ist kein Mann der Mitte. Er befindet sich zwischen den Linien der Konfessionen und widersteht einer Vereinnahmung durch ein zur Konvention verkommenes Christentum. Sucht man in seinem Werk nach geschichtlichen Bezugspunkten, stellt man schnell fest, dass seine Bewunderung jenen Menschen gilt, die in Zeiten der Korruption, der gesellschaftlichen und kirchlichen Verkommenheit und der Gefährdung der menschlichen Würde Zivilcourage vor den Mächtigen bewiesen haben und ihrer Überzeugung und ihrem Gewissen treu geblieben sind. Urbild dieser aufrechten Haltung, die dem Anspruch der Autoritäten ins Angesicht widersteht, ist für Schaper das Beispiel das Paulus gegenüber Petrus gegeben hat. Als aber Kephas nach Antiochien kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn es war Grund zur Klage gegen ihn. Schaper interessieren Franziskus, Johannes Hus, Petrus Waldes oder jener Menno Simons aus Wittmarsum in Westfriesland, der zum Gründer der Mennoniten wurde. Ihnen ist die wahrhaft christliche Freiheit gemeinsam, die Autonomie gegenüber der Welt verleiht, ohne die Welt zu verleugnen. Ihrem Widerstand und ihrer Aufrichtigkeit verdankt das Christentum eine Glaubwürdigkeit, die im blutigen Bruderzwist um Häresie und Orthodoxie immer wieder verloren zu gehen drohte. Im Widerspruch gegen die herrschenden Mächte sind sie der Botschaft des Evangeliums treu geblieben. Am eindringlichsten hat Schaper den Konflikt zwischen dem Gewissensentscheid des Einzelnen und dem Autoritätsanspruch einer Institution in seinem Roman Der Aufruhr des Gerechten dargestellt. Pierre-Marie, ein junger Priester, der in Rom ausgebildet wurde, kommt nach Estland, um dort Missionen zu betreiben. Anfangs an der Grenze Estlands zur Sowjetunion in einer kleinen Gemeinde tätig, beginnen seine Schwierigkeiten, als er aus politischen Gründen nach Dorpat versetzt, vor Studenten Vorträge hält. Er beruft sich in ihn auf Blaise Pascal und fordert einen personalen Glauben, der auf Zustimmung des mündigen Christen und nicht auf unreflektiertem Gehorsam gegenüber Autoritäten beruht. Er betont die Gewissensfreiheit des Einzelnen und spricht von der Möglichkeit des Heils im Widerspruch. Zwar hält sein Bischof den Häresievorwurf gegen ihn für abwegig, sieht sich aber unter römischem Druck doch gezwungen, Sanktionen gegen Pierre-Marie zu verhängen, der daraufhin den Gehorsam aufkündigt. In einer letzten Aussprache im Bischofspalais macht Pierre-Marie seine Position nochmals unmissverständlich klar und rechtfertigt seinen Ungehorsam mit der persönlichen, auf sein Gewissensurteil gestützten Meinung, dass das Heil und die Gnade außerhalb der römischen Kirche und in bestimmten Situationen sogar nur im Widerspruch zu ihr zu finden seien. Gott beruft und Gott verwirft. Die Selbstdeklarationen einer Kirche binden ihn nicht, hält er dem Bischof entgegen und auf dessen Einwand. Aber wenn er doch diese Kirche ist, entgegnet Pierre-Marie, vielleicht hat er sie, ohne dass sie es gemerkt hat, verlassen, weil sie ihm zum Greuel geworden war. Neben den theologischen Sätzen, die die Gottebenbildlichkeit des Menschen und die Menschwertung Gottes formulieren und die Schaper ohne Abstriche vertritt, finden sich jene programmatischen Wendungen wie der Aufruhr des Gerechten, Heil im Widerspruch, Wagnis der Gegenwart oder vom Widerstehen ins Angesicht, die meiner Meinung nach die Aktualität und Modernität Schapers belegen. Es geht ihm nicht um die Ablehnung der Tradition oder eine modische Kritik an der Institution Kirche, sondern um die Perspektiven für die Zukunft des Glaubens. Ohne die Anerkennung der Urteilsfähigkeit und Entscheidungsfreiheit des Einzelnen, auch und gerade in Dingen des Glaubens, ist das Christentum nach der Aufklärung in der Gefahr, jede Akzeptanz individueller wie gesellschaftlicher Art zu verlieren. Ebenso wird die Ökumene nicht weiterkommen, wenn die Konfessionen nicht gegenseitig die Möglichkeit des Heils im Widerspruch annehmen. Ein Christentum, das dem Wagnis der Gegenwart ausweicht, wird immer mehr an Welthaltigkeit und damit an Glaubwürdigkeit und Bedeutung verlieren. Betrachtet man Schapers Werk unter diesem Aspekt, steht außer Frage, dass es eine eklatante Fehleinschätzung ist, wenn man es theologisch für überholt hält. Wer allerdings die Rede von der Gottebenbildlichkeit des Menschen und der Freiheit wie Verantwortung des Einzelnen für nicht zeitgemäß oder gar für ideologisch hält, dem muss Schaper unverständlich bleiben. In Schapers Essay »Der Schatten des Christen« heißt es: Wenn je nicht nur ein Geschlecht, sondern ein ganzes Volk in seiner Zerstreuung und Ausgetriebenheit aus dem angestammten Land unaufhörlich das Wagnis auf Tod oder Leben in seiner jeweiligen Gegenwart hat auf sich nehmen müssen, dann waren es die Juden. Die Beschäftigung mit dem Schicksal der Juden und dem Verhältnis zwischen Judentum und Christentum war für Schaper von großer Bedeutung und Wichtigkeit. Schon in seinem 1936 erschienenen Leben Jesu ist ihm der jüdische Ratsherr Nikodemus, der nur im Johannesevangelium erwähnt wird, ein besonderes Anliegen. Er greift diese Gestalt in seiner Dialogszene Nikodemus ein weiteres Mal auf und verweist in einem Vorwort zu einer Sammlung mit Texten aus apokryphen Evangelien ausdrücklich auf das sogenannte Nikodemus-Evangelium, das Nikodemus als zum Christentum bekehrter Jude geschrieben haben soll. Bei Johannes tritt Nikodemus als einziger der Ratsherren für Jesus ein und versucht in einem nächtlichen Gespräch mit ihm zu ergründen, ob Jesus wirklich der den Juden verheißene Messias sein kann. Nikodemus verkörpert für Schaper exemplarisch den Konflikt zwischen dem Autoritätsanspruch der älteren Religion und der Behauptung des Christentums, die Erfüllung der jüdischen Verheißungen zu sein und damit eine neue Autorität zu begründen. Dabei geht es ihm um die Beschreibung eines Menschen, der stellvertretend für seine Zeit in einem historischen Moment eine grundlegende und weitreichende Entscheidung treffen muss. Ob Nikodemus Paulus vorausging und Christ wurde oder dem Glauben seiner Väter treu blieb, wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass die Aufgeschlossenheit, die der Jude Nikodemus für das Christentum zeigte, Christen dem Judentum gegenüber Jahrhunderte fremd geblieben ist. Der ältere Bruder des Christentums wurde Opfer der grausamsten Verfolgungen, die die Geschichte kennt. In der erschütternden Erzählung »Unser Vater Malchus« bestürmt Pater Medar in der Todeszelle den Juden Malchus ben Levi, sich in letzter Minute zu bekehren, um vor Gott gerettet zu werden. Malchus jedoch bleibt dem Glauben seiner Väter treu. In einer dramatischen Auseinandersetzung besteht der Jude auf seinem Recht, seinen eigenen Weg zur Wahrheit zu gehen und seinem Gewissen zu gehorchen. Er vertraut der eigenen Geschichte und Tradition und fordert jene Toleranz und gegenseitige Anerkennung, die einer Religion der Liebe selbstverständlich sein sollte. Seine letzten Worte an Pater Medar weisen das Christentum auf seinen eigenen Anspruch zurück, den es immer wieder verdrängt und missachtet hat. Christ, vergiss nicht, von nun an werde ich dir zum Gericht. Ich sterbe gern, denn ich darf mit meinen Vätern schlafen. Du aber musst auferstehen und Rechenschaft geben. Der schon zitierte Essay »Der Schatten des Christen« ist Josel von Rosheim gewidmet, dem Befehlshaber der Judenschaft im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, der mit bewundernswürdigem Mut Kaiser Karl V. wie Martin Luther entgegengetreten ist, um die Sache der Juden zu verteidigen. Bei einem Besuch des großen Judenfriedhofs in Rosheim im Elsass gedenkt Schaper dieses Mannes und schreibt in der Erinnerung an die Gräber und die Gedenktafeln mit Hunderten von Namen: Christ, halte das aus, halte das aus. Diese Anklage, an der du nicht erst von den riesigen Tafeln in der Mauer an mitschuldig bist, sondern schon von dem höckrigen Ödland am Anfang des Friedhofs her und von ich weiß nicht wie vielen Judengräbern im Unbekannten, wenn nicht schon von Scheiterhaufen und Wassern, welche die Ertränkten fortschwemmten. Suche deinen Schatten, ob er in der Sonne des Glücks und der Sicherheit noch hinter dir ist. Ohne Schatten bist du unbefindlich, körperlos und gestaltlos. Ohne das Judentum als deinen Schatten bist du im Nichts einer fruchtlosen, unmenschlichen, esoterischen Idee ohne Liebe. Und du hast das beinahe 2000 Jahre lang vergessen. Vielleicht haben mich diese Worte auch deshalb so beeindruckt, weil sie im Bild des Schattens das Wesen von Geschichte präzise erfassen. Hier ist klar und deutlich gesagt, was heute nicht nur im Hinblick auf das Schicksal des Judentums wieder in Vergessenheit zu geraten scheint. Man kann Vergangenheit nicht bewältigen und es entsteht neue Schuld, wenn man ihren Schatten abzuschütteln versucht. Der Schatten der Vergangenheit ist der Bezugspunkt, ohne den sich die Gegenwart nicht verstehen lässt und ohne den die Zukunft in der Gefahr steht, mit tödlicher Blindheit geschlagen zu werden. Sie werden die Perspektiven des Schaperschen Werkes, die ich hier herausgehoben habe, in der Auswahl, die das Buch bietet, wiederfinden. Sie scheinen mir Zugänge zu seinem Werk zu sein, die dessen Aktualität in besonderer Weise kenntlich machen. Aber Literatur ist vielen Zugriffen offen und ich hoffe, Schaper ungeachtet meiner Vorlieben in seiner ganzen Breite repräsentiert zu haben und einen aufschlussreichen Querschnitt durch ein großes Werk zu geben. Mein Wunsch ist, dass die Auswahl nicht nur Freunden und Kennern Schapers Freude mache und vor ihrem Urteil bestehe, sondern ihm neue Leser gewinne. Schapers Werk hat die relative Vergessenheit, in die es versunken ist, in keiner Weise verdient und kann mit Leichtigkeit neben vielem anderen bestehen, was Rang und Namen beansprucht. Aber überprüfen Sie diese Behauptung selbst. Vielen Dank.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe den Worten von Herrn Dr. Wörter nichts beizufügen. Ich möchte diesen lediglich für mich selbst und ich glaube auch für uns alle die Aufgabe entnehmen, Edzard Schaper genauer zu studieren, sein Wort intensiver zu hören und den Fluss seiner großen epischen Entwürfe besser zu folgen. Ich möchte die Worte von Dr. Wörter nur mit einem Gedanken des Angelus Silesius verdanken, der das Folgende zu uns spricht. Freund, es ist auch genug. Im Fall du mehr willst lesen, so geh und werde selbst die Schrift und selbst das Wesen. Herr Doktor, ich danke Ihnen sehr. Ich habe noch eine Unterlassung gut zu machen. Ich hatte nicht begrüßt in unserem Kreise Redaktor George Czerik von Walliser Volksfreund. Und zweitens möchte ich Sie alle bitten, wie es im Vortragsfreien üblich ist, Ihren Namen in dieses Buch schreiben zu wollen. Ich werde es zirkulieren lassen. Wir hören nun die Canzone a tre von Girolamo Frescobaldi, einem weiteren italienischen Komponisten. sehr verehrte Damen und Herren, Schauspieler Franziskus Abgottschwohn wird uns nun aus der Erzählung Unser Vater Malchus von Edzard Schaper lesen. Wir schätzen uns sehr glücklich, dass Herr Abgottschwohn, Leiter Hörspiel Zürich von Radio DRS und Dramaturg dieser Institution, wieder einmal zu uns ins Wallis gefunden hat. Durch seine Regie und Sprechertätigkeit am Radio hat er einen Wirkungsbereich, der über die Schweiz hinausreicht. Es freut uns, dass er trotz der großen sprachlichen Gefahren, die ihm in der Außerschweiz drohen, ein guter Visper und also auch ein guter Walliser geblieben ist. Ja, dass er sogar, um das Wort einmal begründet anzuwenden, ein Ambassador unserer Heimat ist. Durch die Stimme von Franziskus Abgottschwohn wird nun Edzard Schaper selbst zu uns sprechen. Wir werden ein gutes Stück aus unser Vater Malchus hören. Ich bitte dann die jungen Künstler, uns gleich anschließend von Felice Dall'Abaco die Trio-Sonate C-Dur mit den Sätzen Adagio, Allegro, Grave und Vivace vorzutragen. Rappelsporn, darf ich Sie bitten.
Das, was jetzt hier kommt, habe ich nicht vorbereitet. Überleitung, damit nicht nur einer am Brüfer kommt. Schapers Erzählung Unser Vater Malchus spielt im 18. Jahrhundert. Am 13. April 1744 wird unweit des Städtchens Rosheim im Elsass der Jude Malchus ben Levi verhaftet. An ihm fällt auf, dass er sehr ungleiche Ohren besitzt. Man verdächtigt ihn verschiedener Umtriebe und dunkler Geschäfte und verurteilt ihn nach geltendem Recht schließlich zum Tode. In der Gefängniszelle betreut ihn Pater Meda, dem Malchus die Geschichte seines Geschlechts erzählt. Er ist ein Nachkomme jenes Malchus, dem Petrus am Ölberg ein Ohr abgehauen hat. Seit jenem Tag wurden alle Erstgeborenen seiner Familie mit einem verstümmelten Ohr geboren. Zwischen Meda und Malchus entwickelt sich in der Todeszelle, wie bereits in Herrn Dr. Wörthers Vortrag erwähnt, eine Auseinandersetzung um den Wahrheitsanspruch des Christentums und seine tödlichen Folgen für die Juden. Ich lese jetzt den Schluss dieser Erzählung. Pater Meda fand Malchus ben Levi auf der Strohschütte sitzend, gegen die Wand gelehnt, aber der Jude schien sich nicht mehr so viel Kraft zuzutrauen, dass er einen Versuch gemacht hätte, aufzustehen, als der Besucher bei ihm eintrat. Er blickte zu ihm empor, machte mit verhaltenem Lächeln, achselzuckend eine Geste, dass er wohl gern aufstehen möchte, jedoch nicht die Möglichkeit habe, wiewohl er ohne Fesseln sei, und senkte dann gleich wieder den Kopf. Das tat er denn auch und kniete gleich, nachdem er eingetreten war, neben ihm nieder. Sie kennen Ihr Urteil, sagte er. Der Jude nickte stumm. Wann? Fügte er nach einer kurzen Pause aufblickend hinzu. Pater Meda zögerte. In Bruchteilen von Sekunden fragte er sich, was das Barmherzigere und Richtigere sei. Malchus ben Levi wissen zu lassen, wie wenig Zeit er noch habe, oder mit einer Ausflucht die nahe Stunde zu verschweigen. Beim Überlegen betrachtete er ihn und musste unwillkürlich denken, dass dem Henker gar nicht mehr viel Leben auszulöschen bleibe. Dermaßen abgezehrt und verfallen sah der Gefangene nach den wenigen Tagen seiner Haft und seines Fastens aus. Morgen früh, sagte er leise, ohne dass er es eigentlich gewollt hatte, ich werde bis zuletzt bei Ihnen bleiben. Morgen früh schon, sagte Malchus halb fragend, als überraschte ihn die Eile. Bis dahin ist noch viel Zeit, sagte Pater Meda, viele Augenblicke. Und Sie wissen ja, manchmal sind die Augenblicke wichtiger als die Jahre, auf die man sich beruft. Ich habe Ihnen schon beim ersten Male gesagt, Sie sollten um die Gnade des Augenblicks beten. Der Jude erwiderte darauf eine geraume Zeit nichts. Dann sagte er leise, es ist zu spät, Herr Pater. Der Israelit hat in den Jahrhunderten und Jahrtausenden seit Erschaffung der Welt eine sichere Behausung. Und wenn das Argument der Christen der Tod ist, was ist schon der Tod, sagte Pater Meda unbedacht.
Das werden Sie wissen, wenn Sie ihn erleiden oder erlitten haben, sagte der Jude nüchtern. Wie seltsam sind die Christen, fuhr er nach einer Weile fort. Seine Barmherzigkeit reden und reden sie in einem fort, und den Tod in seinem Namen wirken sie. Was wiegt schwerer? Pater Meda wollte ihm darauf nicht antworten. Es gehörte, wie er fand, nicht zur Sache dieser einen Seele vor dem letzten Gang und Gericht. Sie haben selber gesagt, Vater Malchus habe am Ende des Lebens, als er schon ein alter Mann war, Frieden schließen wollen mit Petrus, aber es war zu spät. Der heilige Apostel hatte da schon den Märtyrertod für den Herrn erlitten, aber dieses zu spät galt und gilt nur für damals. Wollen Sie nicht jetzt in der letzten Nacht Ihres Lebens durch mich, unwürdigen Nachfolger im Amt, Frieden schließen? Es ist keine ganz sichere Überlieferung, sagte Malchus ben Levi ausweichend. Vielleicht nur eine, in welcher immer die Wünsche der Geschlechter fortgelebt haben. In den anderen könnte ebenso gut nur ein unfruchtbarer Groll am Leben geblieben sein, gab Pater Meda zu bedenken. Irgendwann einmal, sagte er leise und legte dem Juden die Hand auf die Achsel, irgendwann einmal muss doch einer ganz von vorn anfangen, trotz der Last der Vergangenheit, und mit jener Hoffnung, welche die Seligkeit wirkt, wie der heilige Apostel sagt. In der letzten Nacht, fragte Malchus ben Levi zweiflerisch und lächelte. In einem anderen Sinn ist es die erste. Hat nicht schon Petrus vor ihrem Vater Malchus von den Letzten gesprochen, welche die Ersten sein werden? Malchus ben Levi nickte stumm. Aber die Ersten wären dann auch die Letzten, gab ihr Pater Meda zu bedenken. Ich möchte rein vor meine Väter treten können. Aber das Heil ihrer unsterblichen Seele, brach Pater Meda aus. Der Jude blickte ihn offen an, doch er verschwieg die Antwort, die er, wie der Mönch spürte, bereithielt. Warum hätte schon ihr Vater Malchus Frieden schließen wollen, wenn er nicht des Grolls und Grams überdrüssig gewesen wäre? Führen Sie doch zu Ende, was ihm versagt geblieben ist, und heiligen Sie das Erbe Ihrer Väter durch den großen Entschluss zum Frieden, der allem Ihrem Leiden neuen Sinn gibt, den einzigen, der denkbar ist. Welchen? Fragte Malchus ben Levi gespannt. Dass Gott ihren Vater Malchus und alle Erstgeborenen nach ihm gebraucht hat, um sinnfällig die Gewalt zu ächten. Erkennen Sie doch auch darin die Gnade einer Berufung. Was wissen wir, welchen Lohn er Ihnen wie allen vor Ihnen bereithält? Das Leid und Unheil über uns Juden zur Seligkeit der Christen, murmelte Malchus ben Levi. Warum, begehrte er mit Heftigkeit auf, soll ich dann nicht bei unserem Vater Hiob bleiben dürfen? Ich brauche keinen neueren Bund, als er ihn mit dem hatte, dessen Name gepriesen sei. Nein, 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 wehrte er heftig ab. Wenn ich das Opfer der Gewalt bin, warum soll ich den Willen des Allerhöchsten anders ehren als damit, dass ich mich füge? Ist dies nicht auch das, was die Erben des Petrus von mir erwarten können? Ich nehme ja den Sinn unseres Opfers an. Kann ein Mensch mehr? Pater Meda fühlte sich um seinen Beweis betrogen, ohne dass er Malchus ben Levi auch nur den geringsten Vorwurf hätte machen können. Der Jude dachte schärfer als er. Sie rechnen zu viel vor der Gnade, sagte er lahm in das Schweigen, das sich in der Zelle ausbreitete. Alles Rechnen und Rechten geht nur in Christus rein auf. Beten Sie ihn an als Ihren Heiland und Erlöser. Er ist mir wie ein Bruder, sagte der Gefangene. Aber mein Erlöser? Dann saß er lange Zeit und schüttelte stumm den Kopf, sehr langsam, als sei diese Verneinung bei ihm nicht die Auflehnung in einem jähen Widerspruch, sondern eine aus langer Erfahrung. Wer könnte wissen, wer er gewesen ist, wenn nicht wir, sagte er schließlich. Gottes eingeborener Sohn, der Erlöser der Welt, sagte Pater Meda. Der Jude blickte ihn an, er versagte sich die Antwort aus Achtung oder aus Zartgefühl, aber alles in seinem Blick drückte die Verneinung aus. Ich werde von Mitternacht an bei Ihnen sein, sagte Pater Meda, dem der Gedanke gekommen war, dass er, um dem Gefangenen beistehen zu können, die Frühmesse ausfallen lassen oder aber den Dechanten von St. Apollinaris bitten müsste, einen anderen Priester zu betrauen. Nutzen Sie jeden Augenblick, ich bitte Sie, bat er beinahe flehentlich, als er sich aus dem Stroh erhob, ich werde bald wieder bei Ihnen sein. Es wunderte ihn, dass das Leben überhaupt hatte weitergehen können und immer weiter ging, als er die abendliche Straße mit ihren vertrauten Erscheinungen und Geräuschen betrat, um den Dechanten von St. Apollinaris aufzusuchen, dass diese Nacht, die zwischen den altersdunklen Häusern und um die Türme der Kirchen hereinbrach, nicht auf irgendeine Art und Weise bezeugte, dass sie eine letzte Nacht sei. Eine Nacht an der äußersten Grenze der Entscheidung, für oder gegen ihn. War das aber nicht eine jede Nacht. Er trat, als er sich beim Dechanten seines Anliegens entledigt hatte, noch für ein paar Minuten in St. Apollinaris ein und maß gleichsam fragend die Gewölbe und das Chor mit erstauntem Blick, ob sie denn nun wirklich das Erbe zu beheimaten vermöchten, das ihnen in dem Leben und Sterben des Malchus ben Levi angeboten war. Seinen Schritten zum Spital hin hätte niemand zu entnehmen vermocht, ob er Antwort bekommen hatte. Und wenn eine, welche? Den Schwestern, die er seltsam geistesabwesend dünkte, sagte er nur so viel, dass er die Nacht nicht im Haus verbringen und nichts von ihrer Aufmerksamkeit beanspruchen würde. Gleichwohl blieb er dann bis gegen Mitternacht in seiner Klausur und störte die Schwester Pförtnerin in ihrem ersten Schlaf auf, dass sie das Haus wieder hinter ihm schließe. Er ging zum Gefängnis, wo er sich von einem sehr weinseligen, verschlafenen Büttel öffnen ließ und eine Zelle betrat, in welcher beim Licht einer einsam brennenden Laterne ein reichlich bemessenes Nachtessen unangerührt stand und der Gefangene wie ein flügellahmer Vogel auf der Strohschütte hockte. Ich bin bei Ihnen, murmelte er, als er die Tür hinter sich geschlossen hatte. Zu seinem Erstaunen scharrte der Jude geraume Zeit im Stroh, bis er, wie fand Pater Meda gar keine Zeit zu erkennen, eine Möglichkeit gefunden hatte, sich an der Mauer aufzurichten. Wird es Ihnen nicht zu schwer? Fragte er. Der Jude blickte ihn mit wie von Fieber glänzenden Augen an. Ich habe einen Christen gefunden, der mich gefragt hat, ob es mir nicht zu schwer werde, sagte er mit einem verzagten Lächeln. Davon könnte ich allen Vätern erzählen, wenn ich sie wiedersehe. Werden Sie es denn nicht? Fragte Pater Meda mit einem Schauder. Von Auferstehung und Wiedersehen haben die Schrift und die Propheten nichts verheißen, sagte Malchus ben Levi. Nur, dass wir ruhen dürfen. Aber Christus, wandte Pater Meda ein, wird um sich sammeln alle die Seinen und wir bekennen die Auferstehung des Fleisches. Unser Volk ist müde, entgegnete der Jude. Wir sind dem Allerhöchsten dankbar, wenn wir ruhen dürfen in Abrahams Schoß. Ich danke Ihnen, Herr Pater, sagte er nach geraumer Zeit, während der Pater Meda regungslos auf dem Schemel gesessen hatte. Ich danke Ihnen. Sie waren an meinem schwersten Tag bei mir. Sie wissen, nachdem ich... Seltsamerweise schien er nicht aussprechen zu wollen, dass man ihn gefoltert hatte. Ich habe Ihnen da nicht sagen können, wie dankbar ich Ihnen war. Sie waren mir wie ein Bruder. Alle sind wir Brüder in Christus, sagte Pater Meda. Wollen Sie ihn nicht endlich annehmen als den, der vor Ihnen und für Sie gelitten hat? Als den allemal, entgegnete Malchus ben Levi zu Pater Medas Überraschung. Alle, die unschuldig leiden, leiden füreinander und für jene, denen es erspart bleibt. Aber auch als Gottes eingeborener Sohn, als das Opfer, das sich für uns alle dargebracht hat. Nein, bekannte der Jude leise. Sohn, als Bruder im Leiden, ja. Aber als Opfer des Allerhöchsten an seine Menschen, nein. Dann müsste ich zu gering denken von denen, die vor mir ohne ihn gelitten haben. Pater Meda dünkte das ein unfruchtbarer Streit. Dies ist die letzte Nacht, sagte er beschwörend. Der Jude nickte stumm. Ich weiß, sagte er nach einer Weile, müde. Lassen Sie mich zu dem Gott meiner Väter beten. Er kehrte sich zur Wand ab, erhob beide Arme und lehnte sich mit den Handflächen gegen die Mauer. Der schmächtige Körper schien von Zeit zu Zeit zusammenzuknicken, sodass Pater Meda meinte, er müsse ihn auffangen und vor dem Fall bewahren. Aber wie lange er ihm auch zusah, Malchus ben Levi hielt sich aufrecht und das Gemurmel von seinen Lippen erfüllte die Zelle. Pater Meda verstand kein Wort. Er begann auf und ab zu gehen und sprach die Gebete für die Anempfehlung der Seele, denn dies, wollte ihm scheinen, war Malchus ben Levis Todeskampf. Unbedenklich reihte er den Juden der Schar der christlichen Seelen ein, er wusste nicht warum. Von Zeit zu Zeit, wenn eine Turmuhr schlug, blieb er stehen und lauschte, aber jedes Mal hatte er zu spät angefangen, die Schläge zu zählen. Er musste dem Morgengrauen glauben, wenn es erst einmal in dem schmalen, hohen, vergitterten Fenster erschien. Malchus ben Levi stand immer noch an der Mauer, die Handflächen der hocherhobenen Arme gegen die Wand geschützt. Es sah aus, als wäre er dort aufgehängt. Pater Meda bedachte mit Dankbarkeit im Herzen, dass es kein Weib und keine Kinder gab, denen mit seinem Leben der Gatte und Vater genommen wurde. Ob er aber um den Verlust des eigenen Lebens so trauerte wie jetzt? Pater Meda gewahrte, wie seine spitzen Schultern zuckten und ein übermächtiger Krampf den schmächtigen Körper zu schütteln begann. Er ging zu ihm und legte ihm wortlos die Hand auf die Achsel. Malchus ben Levi ließ es geschehen, ohne sich zu ihm umzukehren, und so blieben sie nebeneinander, bis der Morgen kam. Sie haben noch Zeit, murmelte Pater Meda ein paar Mal. Nur ein einziges Wort, ein einziges Wort. Er hatte das bittere Empfinden des Versagens. Das Wort, das er von Malchus ben Levi erwartete, ihm selber war es bis jetzt ebenso wenig gewährt. Und was wollte er lieber, als diese Seele mit dem richtigen Wort zu ihrem Erlöser rufen? Verzeihen Sie mir, begann er zu stammeln. Ich bin meines Herrn nicht wert. Ich ahne das Geheimnis, in dem sich alles löst, alles Leiden, auch das Ihre. Aber ich kann es nicht sagen. Glauben Sie an den Herrn, der Ihr Leiden erwählt hat. Nichts verriet ihm, dass der Jude ihn gehört hatte. Er meinte nur zu spüren, wie der Krampf nachzulassen begann. Malchus ben Levi hatte jetzt auch die Stirn gegen die Wand gelehnt und konnte in dieser Stellung ausruhen. Seine Lippen flüsterten gegen das Mauerwerk. Pater Meda sah die ganze Zelle morgenhell. Die Laterne verbreitete kein Licht mehr. Wann würden sie kommen, fragte er sich. Er hatte vergessen, die Stunde in Erfahrung zu bringen. Von draußen herein drangen die ersten Geräusche der erwachten Stadt. Und die Sperlinge stritten vor ihren Nestern unter sehr nahen Dachsparren. Dann meldeten sich die ersten Schritte. Die Zeit verrann jetzt langsam und rasch zugleich. Pater Meda lauschte nach draußen und nach drinnen. Er betete nur noch Stoßgebete für den gegen die Mauer gelehnten Juden, der daran auch mit den Knien Halt gesucht hatte. Er mochte zum Umfallen müde sein. Als er einen Wagen knarren und den Schritt einer Gruppe von Menschen hörte, wusste Pater Meda, dass es kein Marktfahrer war, sondern dass man den Gefangenen holen kam. Der aber schien von allem, was vor sich ging, nicht das Geringste zu hören. Die Stimme, mit der er immer eindringlicher vor sich hinflüsterte, war schon ganz heiser. Kommen Sie, mein Bruder, sagte er. sagte Pater Meda mit einem Mal und drehte den Gefangenen bei der Schulter sanft zu sich herum. Er hatte die Schritte im Gang gehört, die ihrer Tür galten, und wollte mit Malchus ben Levi bereit sein, bevor man sie rief. Im selben Augenblick aber, da die Tür geöffnet wurde und er mit dem Schächer den ersten Schritt hinaustun wollte, sank der Jude neben ihm zusammen. Seine misshandelten Glieder trugen ihn keinen Schritt weit. Mit weit offenen, flehenden Augen blickte er zu Pater Meda empor und machte vergebliche Versuche, wieder auf die Füße zu kommen. Als einer der eingetretenen Knechte und Pater Meda ihn unter der Achsel fassten, hing er mehr an ihren Armen, als dass er gestanden hätte, und so trugen sie ihn den Gang entlang bis zu dem Karren, der vor dem Tor hielt. Malchus ben Levi durfte das Stroh ein letztes Mal wechseln. Zwischen den Trommlern und Wachen ging es ohne Verzug zur Stadt hinaus. Die Schar der Gaffer war erst beim Tor auf ein gutes 100 gewachsen. Mit froh gelauntem Schreien folgten sie dem Karren. Pater Meda kauerte neben dem Schächer im Stroh des rumpelnden und schüttelnden Wagens. Was er noch sagen wollte, wurde von den Stößen der Räder zerrissen. Malchus ben Levi, sagte er, es sind noch viele Augenblicke übrig. Erkennen Sie doch die Barmherzigkeit Christi, ergeben Sie sich ihr, opfern Sie Ihre zeitlichen Leiden seiner ewigen Herrlichkeit auf, und er wird Sie annehmen wie den gerechten Schächer, dem er gesagt hat, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Er konnte Malchus ben Levi nicht anmerken, ob der ihn überhaupt gehört hatte. Dermaßen rüttelte der Wagen und schrie das Gefolge der Gaffer, das ständig wuchs, und sein Zuspruch schien ihm auch so schal zu sein, dass er hätte wünschen mögen, der arme Sünder hörte ihn gar nicht. Wortlos hielt er ihm das Kreuz hin, dass er es küsse, aber Malchus ben Levi neben ihm im Stroh veränderte seine Haltung nur insoweit, wie ihn der rumpelnde Karren hin und her warf. Pater Meda begann zu beten, in Paradisum de Ducante Angelita, Ducante in Civitatem Sanctam Jerusalem, ins Paradies mögen dich die Engel geleiten und dich in die heilige Stadt Jerusalem führen, der Chor der Engel nehme dich auf, und mit Lazarus, dem einst zu Abend, sollst du ewige Ruhe haben. Wem gebührte dieses Geleit, wenn nicht ihm, dem in die Fremde versprengten Sohn der heiligen Stadt? Lazarus aber, dachte er dann gleich wieder, hatte an den Herrn geglaubt, und der Herr hatte ihn von den Toten auferweckt, als sein Leichnam schon 3 Tage alt war. War dieses Geleit nicht vielleicht doch zu viel für den Ungläubigen? Oh, Pater Meda wischte sich den Schweiß von der Stirn. Der Herr, dachte er, sollte entscheiden, was recht war, und ihm bei seinen Irrtümern nur den guten Willen anrechnen, der mit dem Bruder litt. Was aber war das für eine Christenheit, die hinter dem Wagen johlte? Waren das Menschen, die Tag für Tag die Bergpredigt hören konnten? Er wagte nicht, sich nach ihnen umzusehen. Vielleicht waren es die Nachkommen jener, die am Karfreitag die Gassen von Jerusalem gesäumt und zu Füßen von Golgatha die Mauer der Gaffer gebildet hatten. Aber durchfuhr es ihn, selbst Petrus, der alles in der leiblichen Nähe des Herrn gehört, hatte das Schwert gezogen und Malchus ein Ohr abgeschlagen. Wie sollten diese hier es besser wissen? Nun waren sie schon beim Galgenberg angelangt. Es war kein Berg, wie der Name versprach, sondern nur ein Anger in der Gabelung der großen Straßen nach Osten und Süden, auf dem von alters her der Galgen stand. Vielleicht hatten die Leiber derer, die hier geendet waren und die man hier sogleich verscharrt hatte, den Anger zu einem kaum merklichen Hügel gewölbt, denn das Blutgericht von Molsheim hatte einen auf viele Todesurteile gegründeten Ruf. Und nun ging alles so rasch, dass Pater Meda schon Mühe hatte, an Malchus ben Levis Seite zu bleiben, damit er ihm weiter mit beschwörenden Worten zusetzen könnte, sein Heil nicht von sich zu weisen. Von dem vielen, was zugleich geschah, wie die Wache den Anger nach der Mauer der Gaffer hinsäumte, wie die Trommler nahe dem Galgen Aufstellung nahmen, der Weibel des Blutgerichts noch einmal hier am Ort der Vollstreckung die Papierrolle mit dem Urteil öffnete und mit einer Stimme, die in der großen, taunassen Stille dieses Morgens vom sanften Perlbau völlig unterging, zu lesen begann. Von allem dem sah er nichts und hörte er nichts. Er stand neben Malchus ben Levi, dem man die Hände auf den Rücken gebunden, als man ihn vom Karren gehoben hatte, neben der Leiter. Das Urteil, das verlesen wurde, hörte er ebenso wenig wie der Verurteilte. Er sah nur unweit der Richtstätte eine Bachstelze emsig umhertrippeln und mit wippendem Schwanz Nahrung suchen, und hörte den kurzen, klingenden Ruf, mit dem sie in den taugebadeten Morgen davonflog. Gott, der Allmächtige, gebe dir Kraft, Bruder, murmelte er Markus Ben Levi über die Schulter zu, denn er sah, wie der Weibel die Rolle mit dem ausgefertigten Urteil zu senken begann. Da geschah es seit der Mitternacht in der Zelle zum ersten Mal, dass der Jude ihn anredete. Christ, sagte er mit einem traurigen Lächeln, das einer Grimasse ähnlich sah und Pater Meda verriet, wie weit er schon außer sich war. Vergiss nicht, von nun an werde ich dir zum Gericht. Ich sterbe gern, denn ich darf mit meinen Vätern schlafen. Du aber musst auferstehen und Rechenschaft geben. Pater Meda hatte noch nicht antworten können, da kamen von rechts und links die Gehilfen des Büttels und trennten ihn von dem Schächer. Mehr gehoben als geschoben erreichte der die Sprosse der Leiter, die hoch genug war. Schma Israel, begann Malchus ben Levi mit heißerer, lauthallender Stimme und flatternden Augen, die nichts mehr von dieser Welt sahen, sein letztes Gebet. Aber alles andere ging in dem Wirbel der Trommeln unter, die man zu rühren befohlen hatte. Im nächsten Augenblick gab die auf Hunderte angewachsene Menge der Gaffer einen Laut von sich, der einem wollüstigen Stöhnen glich und den man selbst durch den Wirbel der Trommeln hindurch hören konnte. Pater Meda kehrte sich ab. Er rief für den, der von ihm hatte gehen müssen, die Engel und den Herrn aller Heerscharen an und wusste mit noch mehr Gram in seinem Herzen, dass er fortan mit dem göttlichen Geheimnis des Leidens auf dieser Welt allein zurückblieb.
meinem eigenen möchte ich Franziskus Abgottsporn für seine Lesung Schaperschen Textes herzlich danken. Was er uns gab, wird sicher ein Höhepunkt in unserer Erinnerung bleiben. Wir nähern uns, meine sehr verehrten Damen und Herren, dem Ende dieser abendlichen Feier. Ich möchte diese aber nicht schließen, ohne noch einmal auf das aufmerksam gemacht zu haben, was Edzard Schaper zeitlebens nie zu betonen müde wurde. Sie haben gesehen, dass Edzard Schaper im Februar 1950 in unser Gästebuch den folgenden Satz geschrieben hat: Überall in der Welt müssen die Nationen der Freiheit des Wortes und der Rede versichert sein, der Freiheit, Gott zu ehren, und sie müssen von der Not und der Furcht befreit werden. Diese auf den ersten Blick eigenartige Vision ist auch noch heute immer noch aktuell. Sie ist die unsere. Schaper hat, wie wir wissen, ihr meisterhaft dichterischen Ausdruck verliehen. Zum Abschluss des Abends darf ich nun noch dem Vertreter der Stadtgemeinde Brieg, Herrn Stadtrat Dr. Marco Dini, das Wort geben. Herr Dr. Dini ist Präsident der Kulturkommission unserer Simplonstadt Brieg, die unter seiner Führung eine gute kulturelle Entwicklung nimmt. Herr Dr. Dini, darf ich Sie bitten?
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde von Edzard Schaper, wenn ich zum Abschluss dieser ebenso würdigen als auch sympathischen Feierstunde das Wort ergreifen darf, so ist es, um unser aller aufrichtiger und herzlicher Dank auszusprechen. Mit viel Interesse und auch einer gewissen Neugier habe ich den Ausführungen von Herrn Dr. Wörter zugehört. Als Vertreter der jüngeren Generation kann ich mich vor allem an die Person von Edzard Schaper, meine Kinder- und Schulzeit erinnern. Sicher gehörte er zum Bild der Bahnhofstraße der 50er und der frühen 60er Jahre. Ich kann mich gut erinnern, als er mit seiner Familie im Hause nebenan bei Alois Kempen, unserem Bürgermeister, es war es damals noch nicht, an der Bahnhofstraße Nummer 8 wohnte, mit seiner zierlichen Frau und seinen beiden Töchtern Katharina und Elin. Und diese zweite Tochter führte, ich kann mich gut erinnern, zwei große, schmale, weißgraue Afghanhunde spazieren, was damals für uns Kinder natürlich etwas ganz Spezielles war. Eine andere unvergessliche Erinnerung war eine Weihnachtsfeier im Schoße unserer Primarklasse in Brieg. Der Lehrer erzählte uns aus der Weihnachtslegende. Wir staunten über die langen Sätze, ließen uns dennoch von der Stimmung der Erzählung mitreißen, verstanden aber wohl kaum den ganzen Sinn dieser Legende. Auf alle Fälle waren wir stolz, den Mann und Schriftsteller zu kennen, der dies alles geschrieben hatte. Als die Familie dann ins Berghaus umzog, wurde es stiller um Edzard Schaper. Man sah ihn weniger, er lebte zurückgezogen und in Erinnerung bleibt das über die ganze Nacht erhellte Arbeitszimmer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Namen der Stadtgemeinde Brieg-Lies, ihres Rates und der Kulturkommission möchte ich allen, die zu dieser Buchvernissage und Gedenkfeier beigetragen haben, herzlich danken. Vor allem Herrn Professor Dr. Matthias Wörter, dem Herausgeber des neuen Schaper-Bandes und dem Referenten des heutigen Abends. Selbstverständlich Franziskus Abgottsporn für seine Lesung und dem Trio Walpenlocher für seine musikalischen Darbietungen. Ich danke Herrn Lutz Merz, Vater des Gedankens, dieser Herausgabe des Gedenkbandes und seiner Frau, ebenso Frau Eva Merz, die mitgeholfen hat, dies zu realisieren. Ich danke dem Artemis Verlag Zürich und München für die Herausgabe des Gedenkbandes. Vor allem auch danke ich den Walliser Freunden von Edzard Schaper, welche ebenfalls finanziell beigetragen haben, damit die Grenzlinien herausgegeben werden konnten. Ich danke dem Rottenbund und seinem Präsidenten, Herrn Dr. Josef Gunten, für die Kontakte und Mitorganisation, sowie natürlich ganz besonders dem Vortragsverein und seinem Initiativenpräsidenten Professor Alois Grichting für die eigentliche Organisations- und Koordinationsarbeit des heutigen Abends. Ihnen allen ein großes Vergelt's Gott. Ich darf Sie alle versichern, dass wir unseren langjährigen Einwohner und Ehrenbürger von Brittlis nicht vergessen werden. Seinen dichterischen Nachlass, vor allem die zahlreichen Bücher, die Fotos, auch die von ihm besprochenen Schallplatten, die Orden und Auszeichnungen werden wir im Rahmen unserer Gemeindebibliothek und der deutschsprachigen Zweigstelle der Kantonsbibliothek bewahren. Bald einmal, so hoffen wir alle, sollen diese Bücher und Unterlagen am neuen Standort auf der Gerry für Nachwelt erhalten bleiben. Bereits Ende dieses Jahres, nämlich am 18. Dezember, werden wir von Ezart Schafer wiederum hören. Die Oberwalliser Konzertgesellschaft gibt in der Wallfahrtskirche zu Glies ein Weihnachtskonzert. Zur Aufführung gelangen zwei brandenburgische Konzerte von Johann Sebastian Bach und dazwischen wird Franziskus Abgucksporn aus der Weihnachtslegende erzählen. Im Namen der Leitung des Artemis Verlages darf ich Sie nun herzlich einladen zu einem Rundruck. Sie können dabei einen Blick in den neuen Gedenkband werfen. Bestellungsformulare der Buchhandlung zur Alten Post liegen da ebenfalls auf. Ich danke dem Artemis Verlag und Herrn Frey für diesen Rundruck und wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, allen einen schönen Abend.